The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 12. Juni.
Entweder wir scheuen Veränderungen.
Friedrich Merz beschwört ein weiteres Mal die Nation in seiner Regierungserklärung, damit Deutschland ökonomisch die Kurve kriegt.
Oder, und das ist die andere Möglichkeit, wir nutzen die Stärken und Potenziale, die wir haben, um das Ruder für alle herumzureißen.
Genug der Beschwörungen, es müssen Taten folgen. Genau darum hatte der Kanzler diese Woche zum großen Spitzentreffen bei sich im Kanzleramt geladen. Mit den Spitzen seiner Koalition hat er das Who's Who von Arbeitnehmern und Arbeitgebern begrüßt. Die großen Gewerkschaften waren dabei, unter anderem DGB und IG Metall. Auf der Arbeitgeberseite waren es der BDI, der BDA und auch der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks war dabei, Jörg Dittrich. 1969 in Dresden geboren, parteilos, Dachdeckermeister von Beruf. Er vertritt als Funktionär die Interessen von 1 Million deutschen Handwerksbetrieben. Die Pressemitteilung des Kanzleramts nach dem Spitzentreffen war dünn. Darum haben wir Jörg Dittrich angerufen und gefragt, wie die Stimmung war zwischen Spitzenpolitikern, Gewerkschaften und Arbeitgebern.
Es geht sicher für mich nicht darum, jetzt Details zu erzählen, wer was gesagt hat, aber es ist sicher kein Geheimnis, dass allen klar ist, dass es die Notwendigkeit von tiefgreifenden Reformen gibt. Und dann geht es natürlich in der Diskussion, auch wenn es konstruktiv ist, um gigantische Unterschiede in der Sichtweise, was man da tun müsste.
Gigantische Unterschiede, das klingt drastisch. Was bedeutet das genau, Jörg Dittrich?
Dass sicher auf der Arbeitnehmerseite schon bevor man über die Maßnahme spricht, die Sorge besteht, die ich verstehen kann, dass es um Sozialabbau geht. Ich würde gern vermittelnd für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sagen, wir müssen zuerst die Ziele definieren und dann können wir schauen, was dafür nötig ist. Also wenn wir uns nicht darauf einigen, dass die Wirtschaft wieder wachsen muss, dass sie wettbewerbsfähig sein muss, dann kommen wir nicht zu der Frage, welche Maßnahmen nötig sind. Und erst dann können wir darüber sprechen, ob die Maßnahmen geeignet sind, um die Ziele zu erreichen. Gerade als Handwerksmeister weiß ich, dass es am Ende gerecht zugehen muss. Das ist mir klar. Aber wir müssen über die Maßnahmen sprechen.
Der Handwerker Dittrich weiß, dass in Deutschland alle mit anpacken müssen, um das Ruder wieder herumzureißen. Aber er pocht darauf, das Leadership liegt bei der Politik.
Der Werkzeugkasten für die Lösung der Probleme liegt bei der Koalition. Wir haben eine parlamentarische Demokratie und die Parlamentarier haben eine Mehrheit. Und die Koalition muss diese Mehrheit nutzen, um sinnvolle Maßnahmen zu definieren. Die Zeit der Gespräche muss ein Ende haben. Natürlich müssen wir uns austauschen weiter. Das möchte ich gar nicht wegwischen. Aber zuerst muss die Koalition sich darauf einigen, mit welchen Maßnahmen sie gedenkt, Deutschland aus dieser Schwächephase und aus der Rezession herauszuführen. Die Krisen, die wir erleben, sind eine neue Normalität. Und nach Iran wird wieder was anderes kommen. Wir müssen uns ein Stück verändern, um das zu erhalten, was wir aufgebaut haben. Festhalten wird es nicht bringen.
Jetzt gibt die Koalition aber oft ein schwaches Bild ab. Die SPD-Co-Chefin Bärbel Baas schießt gerne gegen den Kanzler. Der SPD-Co-Chef Lars Klingbeil kommuniziert widersprüchlich. Der Kanzler hat große Erwartungen geweckt im Wahlkampf, die er jetzt enttäuscht. Ist diese Regierung also überhaupt kompetent?
Es ist der Auftrag und ich setze auf Kairos den Augenblick, so wie das viele Staatsleute getan haben in den vergangenen Jahrzehnten, egal ob Willy Brandt mit der Ostpolitik oder Helmut Kohl, wo Hannelore nachts den 10-Punkte-Plan geschrieben hat. Es ist jetzt die Zeit, diese Verantwortung zu übernehmen und ja, ich will es diesen Leuten auch gern zutrauen.
Wir sehen, hier spricht ein Mann aus dem Maschinenraum des deutschen Unternehmertums und der den Überblick hat, nicht nur, wenn er auf dem Dach steht. Ihm zuzuhören und auf ihn zu hören, das ist für Deutschlands Politiker nicht nur eine Option, es ist Verpflichtung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Raumfahrt- und Verteidigungsexperte Michael Santo glaubt an einen erfolgreichen Börsengang von Elon Musks SpaceX. Im Interview mit Gabor Steingart erklärt er, warum.
Ich halte das Unternehmen für extrem relevant für Amerika, aber wahrscheinlich tatsächlich dann auch für Europa, weil wir gar nicht diese Kapazitäten haben und irgendwo auch auf dieses Pferd mit aufspringen werden.
Anne Schwedt beschreibt für uns die Stimmung an den Märkten heute Morgen. NRW-Innenminister Herbert Reul äußert sich zu den Gerüchten um einen Kanzlerwechsel. Und wir freuen uns, dass die Deutschen an eine Sache wieder mehr glauben, nämlich an sich selbst. Die große Stunde ist gekommen. Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX geht heute an die Börse. Der Börsenstart wird begleitet von einem riesigen Hype. Viele wollen ein Teil der Geschichte sein, die sich im besten Fall wie bei Apple oder Nvidia entwickelt, zu einem bahnbrechenden Erfolg nämlich. Oder ist die ganze SpaceX-Geschichte am Ende doch nur ein bisschen zu schön, um wahr zu sein? 2002 von Elon Musk gegründet, sind mittlerweile rund 22.000 Menschen Teil der Weltraumfirma. In Kalifornien, Texas, Florida, Washington State und Washington DC. Sie bringen unter anderem Satelliten und Raketen ins All. Starlink ist die Cash-Cow des Unternehmens, das zuletzt insgesamt aber Verluste gemacht hat. Es geht eh um was Größeres, zumindest wenn man Elon Musk glaubt. Seine größte Vision ist die vom menschlichen Leben auf dem Mars. Unter anderem an der Umsetzung dieser Idee arbeitet SpaceX. Manche sind begeistert, andere sind eher skeptisch. Ist dieser neue Börsengang also der pure Größenwahn oder ein Unternehmen mit Zukunft? Gabor Steingart hat den Raumfahrt- und Verteidigungsexperten Michael Santo genau das gefragt. Der Mann ist Senior Advisor Aerospace and Defense bei der Unternehmensberatung HNC Management Consulting. Er kennt sich aus im All und an der Börse. Hier seine Einschätzung.
Einen schönen guten Morgen, Michael Santo.
Schönen guten Morgen.
Wir beginnen mit der schwierigsten Frage. Würden Sie diese Aktie von Elon Musk abkaufen?
Ja, ich würde sie kaufen.
Warum?
Ich halte bei allem Blick auf Elon Musk ihn für einen extrem innovativen Unternehmer, der immer drei Schritte weiterdenkt, der uns teilweise mit seinem Denken, mit seiner Innovation überfordert, der aber in vielen, vielen Bereichen bewiesen hat, dass er es hinbekommt.
Die Firma, um die es jetzt geht, macht schwerste Verluste, Herr Santo.
Ja, schneide ich das Investitionsgeschäft heraus, insbesondere Investitionen in neuen Raketen, ist das ein super profitables Unternehmen mit Starlink, mit Transportkapazität und jetzt auch mit den ganzen Aufträgen im Bereich Verteidigung und so weiter. Wo fließt das Geld hin? Aktuell geht das in die nächste Next-Level-Technology. Und das ist natürlich etwas, was im Endeffekt den Wert des Unternehmens treibt und dann aber auch der Vision von Elon Musk folgt.
Ja, aber die Vision. Gehen wir mal aus von der Vision der Besiedlung des Marses. Ich höre Zahlen von 1 Million Menschen auf dem Mars. Plan B, falls es auf der Erde irgendwie zu heiß, zu kriegerisch, zu dies, zu das wird. Das ist eine Vision, die Sie sagen als Wirtschaftsingenieur, das ist machbar?
Ich weiß gar nicht, ob es machbar ist. Ich finde sie eine Vision, die auf jeden Fall das gesamte Unternehmen lenkt, treibt und einem Ziel zuführt. Und dieses Ziel hat viele, viele gute Meilensteine schon erreicht, die wir vor 10 Jahren niemals für möglich gehalten haben. Er treibt damit Innovationen ein ganzes Unternehmen vor sich her. Und er macht, das muss man wirklich sagen, er macht in den Kernbereichen des Unternehmens richtig gutes Geschäft.
Was ist der Kernbereich? Ich dachte, der Kernbereich ist jetzt gerade der Verkauf eines Wertpapiers.
Ja, mit Sicherheit auch. Aber wenn ich heute mir so einen Blick auf SpaceX nehme, sage ich, wir haben Starlink als große Kommunikationsplattform, die sich vielleicht sogar mal bis hin zu kritischer Infrastruktur entwickeln kann, einen sehr profitablen Teil. Ich habe den gesamten Teil der kommerziellen Launch-Kapazität für kommerzielle Satelliten, 160 bis 220 Starts in den nächsten Jahren pro Jahr, also wir reden davon, jeden zweiten Tag eine Rakete mit Satelliten nach oben zu schießen, bringt auch richtig gutes Geschäft. Dritte Teil ist tatsächlich, ein Teil dieser Themen auf militärische Sachen zu shiften, wird auch gut Geld verdienen. Ja, und jetzt kommt's, weshalb macht dieser Mann das alles und weshalb treibt er das voran? Ja, weil er seiner Vision nachläuft. Und er ist ja schon manchmal so ein Sklave seiner Vision. Muss ich Tesla anschauen, mit welcher Wucht der dieses Thema E-Mobility nach vorne getrieben hat, wo wir alle gesagt haben, was macht der? Brauchen wir das? Der Mann denkt einfach tatsächlich, sag mal, ein, zwei Generationen voraus.
Gleichzeitig hat auch er, unterstellen wir es ein Genie, doch nur das eine Gehirn. Kann er diese verschiedenen Firmen und Aktivitäten überhaupt managen, denken Sie? Sie haben ja industrielle Erfahrung. Normalerweise sagt man einem Management, stay focused, konzentriere dich bitte auf dein Themenfeld. Mach nicht noch links und rechts Fässer auf, die du nicht schließen kannst. Er macht das elektrische Fahren. Die All Electric Society ist die eine Version. Jetzt kommt das andere, die Eroberung des Weltraums. Dann die dritte, praktisch die multiplanetare Vision dazu. Ist das zu schaffen für ein Managerhirn?
Nein. Und man macht natürlich heute ein bisschen den Fehler, dass man sagt, das ist ja alles Elon Musk. Natürlich hat er Führungsstrukturen und ich weiß nicht, ob es fast Jünger sind, unter sich angesiedelt, die dafür sorgen, dass dieses Geschäft operativ vernünftig läuft. Dass das funktioniert. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was passiert, wenn man Elon Musk mal aus diesem Unternehmen rausnimmt? Meine Hypothese ist heute, die nächsten 2 bis 3 Jahre wird das Unternehmen sehr, sehr gut weiterlaufen, vielleicht sogar weniger Geld verbrennen, weil dieses visionäre Element fehlt. Also operativ wird dieses Unternehmen heute schon sehr, sehr gut funktionieren und die nächsten 2 bis 3 Jahre wahrscheinlich kaum eine Auswirkung haben, wenn ein Elon Musk nicht mehr da wäre. Was aber fehlt, ist, glaube ich, dann jemand mit diesem immer wieder Fordern in die Organisation herein. What's next? Wie kriegen wir das nächste große Ding gepackt? Wie kriegen wir eine Vision verkauft? Und diese Art und Weise der Volkschaft, ihm hinterherzurennen im Unternehmen, ist mit Sicherheit eine Stärke. Aber er steht nicht mehr alleine da. Das muss man, glaube ich, wirklich sagen.
Das heißt, wenn Sie so euphorisch schon sprechen, das heißt, die Wall Street, damit ist zu rechnen, wird diesem Mann und diesem Investment Case auch folgen und diese Aktie annehmen und zu einer Börsenbewertung treiben, wie wir sie vielleicht bislang noch nie gesehen haben.
Da gehe ich heute von aus. Ja, absolut. Ich gehe davon aus, dass das der erfolgreichste Börsengang aller Zeiten werden wird.
Und Sie gehen auch davon aus, dass es auch dabei bleibt, oder? Das ist die andere Befürchtung, dass die Fat Cats der Wall Street, die sich ja wichtige Teile dieser Unternehmung gesichert haben und nur einen geringen Teil in den Streubesitz gegeben haben, dass diese Fat Cats sich dann nicht zurückziehen und die Kleinanleger die Zeche zahlen?
Nee, gehe ich nicht davon aus. Ich würde heute davon ausgehen, dass es gibt diese Euphoriewelle, die kommt mit dem Börsengang. Die wird vielleicht noch eine gewisse Zeit anhalten. Es wird einen Dip geben. Da machen wir uns mal überhaupt nichts vor, weil natürlich die Sensitivität bei Rückschlägen an der Börse was ganz anderes ist, als wenn mir das so passiert. Auf eine Perspektive von 3 bis 5 Jahren würde ich das für ein richtig lohnendes Investment halten.
Ist das politisch ein Unternehmen, wo Sie sagen würden, das hat strategische Bedeutung für den Westen, für die USA, auch im Konkurrenzkampf mit China?
Absolut. Also ich sehe heute die Wettbewerbssituation im Bereich der Launcher auf jeden Fall heute schon ganz, ganz stark zu China. Da ist man noch doppelt so groß. Ich halte das gesamte Thema, was Starlink-Kommunikation betrifft und dann auch entsprechend die militärische Variante, für schon kurzfristig sogar im Bereich kritische Infrastruktur gehend. Ich halte das Unternehmen für extrem relevant für Amerika, aber wahrscheinlich tatsächlich dann auch für Europa, weil wir gar nicht diese Kapazitäten haben und irgendwo auch auf dieses Pferd mit aufspringen werden, um diese Kapazitäten zu nutzen. Wir sind heute bei 12 Starts der Ariane. Da kriegen wir niemals die Kapazitäten wirklich in die Umlaufbahn, wie wir das vielleicht haben, wie wir uns das wünschen.
Aber das klingt traurig für Deutschland. Also das Ganze kann ja auch eine Ermunterung sein für in München gibt es Raketenbauer. Die Ariane haben Sie erwähnt. Wir haben Airbus, wir haben auch andere, die zumindest mal in der Luft unterwegs sind, auch baulich, auch ingenieurtechnologisch unterwegs sind. Also wo steht Deutschland da?
Da muss man ganz ehrlich sagen, ganz klein. Ich traue deutschen Ingenieuren wahnsinnig viel zu und ich hoffe auch wirklich, dass die Raketen-Startups, die sich hier im Großraum München befinden, sei es ESA Aerospace, sei es Rocket Factory, wirklich einen sehr, sehr guten Weg gehen. Aber uns muss klar sein, dass der Vorsprung, der heute in Amerika herrscht, im Space-Segment riesengroß ist. Und wir reden aus meiner Sicht über einen Vorsprung von über 10 Jahren, wenn es nicht sogar 15 Jahre ist, den aufzuholen. Das ist ein enormer Kraftakt. der braucht enorme Investitionen und der braucht vielleicht auch Typen wie Elon Musk, die habe ich jetzt in Deutschland gerade nicht ganz so gesehen, die so ein Thema vorantreiben, mit dieser Wucht und dieser Macht und dieser ja fast schon Erbarmungslosigkeit, sich hinter so eine Vision zu stellen. Von daher, ich hoffe und ich glaube auch, wenn ich viele der Unternehmen kenne, wir haben gute Kapazitäten aufzuholen. Wir sollten uns nicht verrennen und zu glauben, wir bauen hier mal kurz das nächste SpaceX, das wäre vermessen.
Kann der Staat hier noch eine Rolle spielen oder würden Sie auch da sagen, das ist Träumerei?
Ich glaube, die Dimension, die es braucht, oder die der Staat investieren müsste, um auf so ein Niveau, ein Unternehmen dieser Größe zu bauen, mit dieser Kraft, würde fast auch das übersteigen, was der Staat leisten kann. Nichtsdestotrotz halte ich eine wirklich intensive und konsolidierte Spritze in den Space-Sektor und den Luftfahrtsektor für enorm wichtig, damit wir nicht abgehängt werden. Und es geht gar nicht darum zu sagen, wir überholen, wir holen auf. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht noch mehr Abstand zwischen uns und die Amerikaner bekommen im Space-Segment. Dafür braucht es alle Kraft und Mittel, um da nach vorne zu kommen.
Und werden wir, würden Sie sagen, die Besiedlung eines anderen Planeten neben der Erde noch erleben, zu unserer beider Lebzeit?
Ich würde mal sagen, wir beide werden das noch als vielleicht eine kleine Kolonie erleben. Aber ob wir tatsächlich die ersten Städte, sei es auf dem Mond oder Mars erleben, also jetzt reden wir wirklich von einer Stadt mit 1000+ Menschen, das weiß ich nicht.
Aber die Kolonie schon?
Die Kolonie, die sehe ich, absolut.
Würden Sie da leben wollen, würden Sie mitreisen und sei es als Expeditionsleiter?
Ganz ehrlich, sofort.
Sofort, ja?
Sofort, ja.
Sie hätten keine Sorge?
Natürlich, aber ehrlich gesagt, hey, wenn mir heute einer einen Flug zum Mond anbietet, da bin ich dabei.
Verstehe. Herr Santos, Sie sind mutiger als ich auf jeden Fall. Und wir bedanken uns, dass Sie uns ins Bild gesetzt haben, was sich da Großes vor, ja, nicht mal vor unseren Augen, sondern zunächst mal in unseren Köpfen und dann auch an der Börse tun wird. Dankeschön.
Ja, danke Ihnen.
Der Iran-Krieg scheint weit entfernt von einem Ende zu sein. Iran und US-Militär haben sich zuletzt wieder gegenseitig angegriffen. Donald Trump droht laut CBS sogar mit einer Invasion von Kork Island, einer kleinen iranischen Insel, die als eine Art Terminal für den Ölexport gilt. Wie ist die Stimmung am Golf dieser Tage? Ich habe gestern angerufen bei John Gambrell. Er ist der Chefkorrespondent der Associated Press in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Emiraten, die vom Mullah-Regime in diesem Krieg immer wieder beschossen werden. John lebt in Dubai und ich habe mit ihm das Bigger Picture besprochen, denn er sagt, dass der Krieg für die Menschen in der Region natürlich viel Schrecken mit sich bringt, aber es verlagert sich auch politisch etwas für die USA.
Would you say that there is any kind of a story that people outside the region are missing right now?
Ich habe ihn gefragt, welche Entwicklung man hier vielleicht übersieht.
I think that the most interesting thing that I've seen is this reshuffling of the ideas of what Gulf deterrence is and what the security apparatus is, you know, the whole basis of the United States.
John sagt, besonders interessant sei, wie sich das Verständnis von Abschreckung und Sicherheit in den Golfstaaten verändert. Die militärische Präsenz der USA in der Region geht historisch auf den Irakkrieg gegen Kuwait zurück. Seitdem haben die USA dort Stützpunkte aufgebaut, was später auch ein Motiv für Angriffe von Al-Qaida war. Im aktuellen Konflikt mit Iran verweisen die Iraner auf genau diese US-Militärbasen als Rechtfertigung für ihre Angriffe. Sie fordern den Abzug der USA. Gleichzeitig zeigt sich bei den Golfstaaten ein widersprüchliches Bild. Zwar gibt es Unmut über den Krieg, aber einige rücken dennoch näher an die USA heran. Sie brauchen den militärischen Schutz, vor allem in der Luft. Ein zentraler Punkt ist die Straße von Hormuz. Ohne US-Gegengewicht fürchten die Golfstaaten, dass Iran die Kontrolle behält. Für sie ist die Zusammenarbeit mit den USA daher entscheidend, um Handel und Stabilität zu sichern.
Even though it was open before the US went in and attacked Iran.
Ich sage, Wobei die Meerenge vor dem US-Angriff auf Iran noch offen war.
Which we cannot forget, of course.
Exactly. But it goes back to the chessboard, you know, the pieces being knocked over, right? It's not like they can go on with the rest of their lives with the pieces all over the floor. They have to pick them back up. And they
John sagt, die geopolitischen Schachfiguren seien durcheinander geraten und jetzt gehe es darum, Ordnung und wirtschaftliche Abläufe wiederherzustellen, wofür aus Sicht der Golfstaaten eine Öffnung der Straße und US-Unterstützung notwendig sind.
Going with the Americans is the right way.
Interessante Perspektive von John Gambrell. Dieser Konflikt hat viele Facetten und bleibt unberechenbar. Wir bleiben weiter dran für Sie.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da gab es Besuch aus Nordrhein-Westfalen. Der dortige Innenminister Herbert Reul war in der Stadt und unter anderem hat er uns auf der Pioneer 2 besucht. Der Mann ist ein Urgestein der CDU, immer gerade heraus und seit 2017 im Amt. Im aktuellen Hauptstadtbriefing spricht meine Kollegin Karina Mössbauer über Vertrauensverlust vieler Bürger in die Politik, über den Umgang mit Migration und Kriminalität und um die Debatte, die die Union zuletzt selbst beschäftigt hat, die Spekulationen über einen möglichen Kanzlerwechsel und die Frage, ob Hendrik Wüst der bessere Kanzler wäre. Reul findet dazu klare Worte.
Noch ein anderes Thema, weil Sie ja aus dem Landesverband NRW kommen und die CDU hatte zuletzt eine für den Kanzler zumindest etwas unglückliche Debatte an der Backe, nämlich die Frage, ob es einen Kanzlerwechsel geben könnte und ob Ihr Ministerpräsident in NRW nicht der bessere Kanzler wäre. Könnte Hendrik Wüst den Kanzler?
Mich interessiert diese Frage überhaupt nicht, weil mich interessiert, wir kriegen das Vertrauen der Leute zurück. Und wahrscheinlich nicht, indem wir die Kür machen, wer ist der Schönste im Land oder wer kann es am besten, sondern wir müssen beweisen, dass wir überhaupt was hinkriegen. Und da sind alle gefragt, egal welcher demokratischen Partei die sind, da kann sich keiner wegducken. Auch Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, finde ich, müssen aufhören, da nur ihre eigenen Interessen zu sehen. Wir brauchen jetzt einen großen Zusammenschluss, um bei Menschen den Nachweis, nicht einen Spruch, sondern den Nachweis zu liefern, wir kriegen es hin.
Aber diese Debatte ist ja losgetreten worden aus der Union selbst, weil es eben im Hinterzimmer diese Gerüchte gibt und diese Spekulationen oder zumindest mal, sagen wir mal, so Gedankenspiele. Man kann es auch Glasperlenspielen nennen, weil es in der Tat aktuell nicht wirklich realistisch ist. Aber es wird darüber irgendwie nachgedacht. Wer in der Union kann denn Interesse an einer solchen Debatte haben?
Das frage ich mich auch. Und ich hoffe, keiner. Auf jeden Fall war es störend und überflüssig wie ein Kropf und brauchen wir nicht.
Außerdem diskutieren Karina Mössbauer und Jörg Thaddäus die Krise der SPD und den 25. Jahrestag von Klaus Wowereits berühmtem Coming-out-Satz.
Und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind sowohl der Iran-Konflikt als auch der IPO von SpaceX ein Thema. Wie ist also die Stimmung heute Morgen auf dem Parkett? Eher angespannt oder euphorisch? Anne Schwedt erzählt es uns, unsere Frau an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea, ja, im Moment ist es eine Mischung aus Aufatmen und elektrischer Nervosität. Nach Tagen voller Zins- und Kriegsangst haben die Börsen gestern echt kräftig zugelegt. Der S&P 500 stieg um 1,8%, die Nasdaq sogar gut 2,5%, nachdem Chip-Aktien wieder angesprungen sind und Donald Trump in Aussicht gestellt hat, dass ein Friedensabkommen mit dem Iran bald unterschrieben werden könnte. Inklusive der Zusage, dass Teheran keine Atomwaffen bekommt. Entsprechend freundlich sind auch die Aussichten. Die US-Futures liegen vorbörslich leicht im Plus. Asien ist dem Rebound mit satten Gewinnen hinterhergelaufen. Gleichzeitig ist da aber auch eine spürbare Anspannung wegen SpaceX. Heute kommt mit einem Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden Dollar und einer Bewertung von knapp 1,8 Billionen der größte Börsengang aller Zeiten an den Markt. Viele hier fragen sich, ob das der nächste Schub für den KI- und Raumfahrt-Hype wird oder das Zeichen, dass die Party ein bisschen zu heiß gelaufen ist. Die Stimmung auf dem Parkett lässt sich deshalb so zusammenfassen. Optimistisch, aber vorsichtig. Keiner will die Rakete verpassen, aber viele haben nach der jüngsten Volatilität den Finger doch eher näher am Verkaufsknopf als noch vor ein paar Wochen, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Zuversicht tatsächlich im Trend ist, auch gerade in Deutschland, wo doch angeblich so gerne gemeckert wird. Aber nein, die Menschen in Deutschland trauen sich heute mehr zu als früher. Sie glauben stärker an sich selbst und an ihre Fähigkeit, ihr Leben aktiv zu gestalten, als noch vor 20 Jahren. Das zeigt eine neue Langzeitstudie der Universität Greifswald gemeinsam mit Forschern aus Berlin und aus den USA. Über zwei Jahrzehnte hinweg wurden mehr als 42.000 Menschen im Alter von 16 bis 98 Jahren wiederholt zu ihren sogenannten Kontrollüberzeugungen befragt. Wie stark haben sie das Gefühl, ihr Leben selbst in der Hand zu haben? Das Ergebnis? Mehr als früher. Das führen die Wissenschaftler auf gesellschaftliche Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte zurück, auf einen besseren Zugang zu Bildung, technologischen Fortschritt, steigenden Wohlstand, veränderte Geschlechterrollen und mehr individuelle Entfaltung. Das vermittelt vielen Menschen in Deutschland das Gefühl, ich habe die Kontrolle über mein eigenes Leben. Ich gestalte es, wie ich will, nicht wie der Staat oder der Nachbar oder die sozialen Normen mir vorschreiben. Besonders deutlich zeigt sich dieser Anstieg bei jüngeren Generationen und bei Frauen. Mit der fortschreitenden Emanzipation schrumpft die Kluft zwischen Männern und Frauen. Frauen sind unabhängiger geworden von den Männern und beim Lohn verdienen sie fast das Gleiche. Das gibt einem das Gefühl, sein Schicksal selbst in der Hand zu haben. Und genau dieses Denken hat positive Auswirkungen. Kontrollüberzeugungen gelten als Schlüssel für Gesundheit und Wohlbefinden. Und vielleicht erklärt das auch, warum Zuversicht gerade kein naiver Optimismus ist, sondern das Gefühl, nicht nur Zuschauer des eigenen Lebens zu sein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Freitag. Ich bin Chelsea Speaker und wenn Sie diesen Podcast bei Spotify und Apple Podcast abonnieren und eine Bewertung abgeben, dann freut sich wirklich das gesamte Pioneer Team. Danke dafür. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Alev Doan mit der Weekend Edition. Same time, same place.